Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir haben die zweite Sabbatschul-Betrachtung mit dem Thema Moses Geschichtsstunde. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich freue mich auf unser heutiges Bibelgespräch. Wir werden jetzt tatsächlich in das fünfte Buch Mose einsteigen und dort im ersten Kapitel anfangen zu lesen. Mit mir im Gespräch heute sind Bojan Godina, Christian Golz, Thomas Eisner, Martin Pröbstle und ich bin Luise Schneeweiß. Heute werden wir den Anfang des fünften Buch Mose anschauen, was so eine Art Geschichtsstunde ist, ein Rückblick, den Mose hier gibt. Wir wollen unser Gespräch mit einem Gebet beginnen und dann werden wir sehen, was wir aus diesem Buch lernen können. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für das fünfte Buch Mose, für diese besondere Rede von Mose, die vieles enthält, was uns auch heute noch betrifft. Gib, dass wir einen guten Einstieg haben in dieses Buch, dass wir verstehen, was es uns sagen möchte. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Ja, die ersten vier Kapitel sind ein Rückblick auf die Geschichte, die Israeliten erlebt haben. An welche Geschichtsstunden aus eurem Leben könnt ihr euch noch erinnern?
Realschule, Zweiter Weltkrieg. Ich fand das sehr faszinierend. Musste dann noch ein Referat dazu machen. Irgendwie das, was man selber dann macht. Und das erinnert man sich sehr gut.
Ich kann mich nur erinnern an eine Geschichte. Und ich weiß nicht, welches alte Volk das war, wo mit Waffen was zu tun war. Das hat mich jetzt Junge interessiert damals, sonst weiß ich nichts aus dieser frühen Zeit.
Der Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium ist an mir mehr oder weniger vorbeigerauscht, glaube ich. Da ist nicht viel hängen geblieben. Erst dann im Rahmen des Theologiestudiums, Beschäftigung mit Kirchengeschichte, so die ersten Jahrhunderte nach der Christuszeit, das fand ich hochspannend und interessant, wie sich die Kirche entwickelt hat, welche Lehren entstanden sind, welche ihre Lehren entstanden sind, auch wieder abgewehrt wurden und so weiter. Das hat mich fasziniert.
Also euer Interesse an Geschichte wurde auf die eine oder andere Weise geweckt im Leben. Ja? Und wir können jetzt mal einsteigen, hier zu lesen, in 5. Mose 1, Verse 1 bis Vers 5a, sag ich mal. Wer würde mal diese Verse vorlesen?
Kann ich machen. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete auf der anderen Seite des Jordan in der Wüste, in der Arava gegenüber von Suf zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und Sahab. 11 Tage Reisen sind es vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesh Barnea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am ersten Tag des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sion, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte, dazu Og, den König von Bashan, der in Astaroth und in Edrei wohnte. Auf der anderen Seite des Jordan im Land Moab. Dort fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und sprach.
Was erfahren wir hier zum Hintergrund des fünften Buchs Mose? Geografisch, historisch, über den Autor?
Naja, ich finde es spannend hier. Die Verse 1 und 5 zeigen, wo es stattfindet. Also diese Rede des Mose, die ja da in Vers 5 dann am Ende angekündigt wird. Also jenseits des Jordans, da sind sie mal. Und die Verse 2 und 4 zeigen so ein bisschen den Weg dorthin, wie sie da hingekommen sind. Über Kadesh Barnea, über die Amoriterkönige Sion und Og. Und der Vers 3 in der Mitte, das ist so eine Spiegelstruktur oder klassische Struktur, ihr kennt das ja schon hier. Der Vers 3 in der Mitte zeigt, in welchem Jahr das war. Im 40. Jahr. Und ich frage mich da immer, okay, von wo ab fangen die an zählen? Ne? Und offensichtlich eben vom Exodus weg. Nicht so von der Zeit, wo sie in die Wüste wandern mussten, sondern wirklich vom Auszug aus Ägypten. Das ist immer noch so der chronologische Ankerpunkt.
Hier wird ja der Horeb erwähnt. Was ist eigentlich der Horeb? Wofür steht er hier? in Vers 2 als Ausgangspunkt.
Ja, Horeb ist der Berg Sinai, also der Ort des Bundesschlusses, kann man vielleicht sagen, und auch der Ort, wo Gott die 10 Gebote gegeben hat, was eben ein besonderes Ereignis war nach dem Auszug aus Ägypten, wo auch so dann, sag ich mal, der Startpunkt dieses besonderen Verhältnisses war zwischen Gott und dem Volk Israel.
Das wird also nicht zufällig hier erwähnt. Und der andere Punkt ist dann Kadesh Barnea. Da werden wir später noch drauf eingehen. Auch so ein traumatischer Ort ein bisschen für die Israeliten. Ja, Mose wird uns hier als Autor vorgestellt, der offenbar hier Worte redet zu Israel. Also eine Rede oder mehrere Reden, die uns hier zusammengestellt sind. Wenn man jetzt im Internet oder anderswo über das 5. Buch Mose etwas rausfinden möchte, dann wird in der Regel gesagt, dass es viel, viel später erst entstanden ist oder zusammengestellt wurde. Dass es vielleicht erst kurz vor der Zeit Josias, wo man es dann gefunden hat, da erst entstanden ist. Was für Argumente sprechen für euch dafür, dass das wirklich von Mose damals die authentischen Worte sind, die uns hier überliefert werden?
Also es ist der Text. Der Text sagt es. Und natürlich kann ich alle möglichen Argumente bringen, wenn ich das nicht wahrhaben will. Aber letztendlich ist die Frage, vertraue ich dem Text oder nicht? Das ist die Frage, die wir mit der ganzen Bibel haben, zumindest aus Sicht gegenüber der sogenannten historisch-kritischen Theologie, also die eine spekulative zum Teil Theologie ist. Das haben wir überall und so auch hier. Man glaubt, das ist einfach nicht so, wie es steht. Ja? Das Wort verbindet sich nicht mit dem Glauben. Und dann bringt es auch nichts.
Archäologisch könnte man vielleicht noch einen kleinen Grund anfügen. Seit gut 100 Jahren hat man jetzt studiert, wie man Bundesschlüsse in der damaligen Zeit geschlossen hat und welche Elemente zu so einem offiziellen Vertrag dazugehören. Und da hat man herausgefunden, dass das Buch Deuteronomium die Bundesschlüsse aus dem zweiten Millennium sehr gut wiedergibt, mit 5 bestimmten Elementen, die sich hier dann finden. Wohingegen so etwa 1000 Jahre später bei Josia eigentlich 2 dieser Elemente nicht mehr zu finden sind in der Umgebung. Wenn es also zu der Zeit geschrieben wäre, wie kommen die dann drauf, dass man auch noch die anderen beiden Elemente erwähnt? Also es gibt ein paar Archäologen, berühmte, bekannte, die sagen, also das zeigt, es ist im zweiten Millennium verfasst worden.
Und dieser Teil, der historische Prolog, der beschäftigt uns ja heute. Das wäre der erste Teil von so einem Bundesvertrag. Ja. Interessant ist vielleicht auch, dass Jesus aus diesem 5. Buch Mose zitiert und auch Mose als Autor annimmt. Wie gesagt, Jesus würde jetzt wahrscheinlich keine grobe Falschaussage machen.
Manche dann meinen sogar, so dieses Buch sei Jesu Lieblingsbuch aus dem Alten Testament gewesen.
Vielleicht, aber das sogar oft zitiert.
Dort am häufigsten daraus zitiert und dann bei der Versuchung sowieso. Ja.
Also es gibt doch verschiedenste Gründe, auch noch über das hinaus, was wir sagen, dass man davon ausgehen kann, dass wir hier wirklich einen authentischen Text vor uns haben, der auch schon die ganze Geschichte Israels mitgeprägt hat, der da eine wichtige Rolle gespielt hat. Eine Beobachtung vielleicht noch aus diesen Versen hier. Wir haben in Vers 2 11 Tage Reisen genannt. In Vers 3 ist von 40 Jahren die Rede. Wie stehen diese beiden Zeitspannen zueinander? Welche Bedeutung haben sie?
Ja, die 40 Jahre gehen ja sicherlich zurück auf 4. Mose 14, wo die Begebenheit mit den Kundschaftern war, wo sie schon mal an dem Punkt waren, dass Gott sie ins Land Kanaan führen wollte. Aber das Volk hat eben auf die Aussendung der Kundschafter bzw. deren Rückkehr nicht so reagiert, wie sie hätten reagieren sollen, und dadurch hat Gott ihnen für die 40 Tage nach dem Jahr-Tag-Prinzip 40 Jahre auferlegt, die sie noch in der Wüste bleiben müssen. Und offensichtlich sind wir jetzt eben am Ende dieser 40 Jahre hier, kurz vor Eintritt in das Land Kanaan. Inzwischen ist die Generation, die damals gemurrt hat vor 40 Jahren, weitgehend verstorben. Und eine neue Generation ist herangewachsen. Denen jetzt nochmal diese Bedeutung auch der Geschichte und der Gebote und Gesetze Gottes vorgelegt wird.
Das nochmal zu diesen 40 Jahren und dem gesamten Hintergrund. Aber hier die 11 Tage Reisen. Warum werden die hier nochmal erwähnt? Was denkt ihr?
Ja, das ist okay. Für mich erinnert es daran, dass es Tage waren, die sie gebraucht haben, von da nach dorthin zu kommen. Und ist vielleicht schon so ein Hinweis auf die Prophezeiung, dass sie wegen der 40 Tage, die sie da im Land dann waren, ausgekundschaftet haben, noch 40 Jahre bleiben müssen. Mhm. Aber vielleicht hast du noch eine Idee zu den 11, zu den 11 Tagen.
Ich finde, da ist eine gewisse Tragik drin, dass sie eigentlich in 11 Tagen hätten dort sein können, an diesem Ort, kurz vor der Einnahme des Landes. Es hätte so schnell gehen können und daraus werden 40 Jahre. Und mir kommt fast vor, dass es hier nochmal so irgendwo aufgegriffen wird und fast nochmal ihnen auch vor Augen gehalten wird. Es hätte alles so viel leichter sein können. Dieser Umweg wär so gar nicht nötig gewesen.
Ja, das finde ich einen interessanten Vergleich. Und für mich ist es auch für unsere vorige Frage wichtig. Wir haben ja ein bisschen über die historische Sicht des 5. Buch Mose. Ja. Auch das aus Sicht der Geschichtswissenschaft erfüllt es auch die Kriterien. Nicht wie jetzt, wenn ich ein anderes religiöses Buch lese. Hier ist der Ort, wo Zeitangaben und was passiert oder wer da war. Also es ist sehr, sehr konkret. Diese Orte gibt es. Mhm. Ja. Es werden Tage, Jahre benannt. Also es ist eine historische Art, Gattung könnte man sagen, ja, der Schrift, die sehr präzise Angaben gibt, wo, wann, was es passiert ist.
Das stimmt.
Vielleicht da nochmal rein in diese Kerbe schlagen. Die ersten drei Kapitel sind ja so Geschichte. Die haben fast 100 Verse, wenn man da ab Vers 6 dann zählt, wie Mose diese Geschichte da erzählt. Ich finde es interessant, dass nur ein einziger Vers diese lange Wüstenreise in Kapitel 2, Vers 1 beschreibt. Also 1% seiner ganzen Rede handelt von 38 plus Jahren. Mhm. Aber diese Zeit, wo sie in Kadesh Barnea waren, die wird dazu, ich glaube, 25% des Textes behandelt, nur diese eine Entscheidung, die sie da in Kadesh Barnea praktisch treffen. Es zeigt mir, was für eine gewaltige Konsequenz aus einem Moment der Entscheidung kommt, den der Mose dann hier sehr intensiv beleuchtet mit den Israeliten noch einmal in Rückschau.
Ja, die ersten 8 Verse sprechen einfach davon, dass sie am Sinai sind. Sie kriegen die Verheißung, das Land einzunehmen. Und jetzt kommt ein Einschub und wir lesen mal Verse 9 bis 12. Wer würde mal bitte Verse 9 bis 12 lesen? Wir sind immer noch in 5. Mose 1.
Und in jener Zeit sprach ich zu euch, ich allein kann euch nicht tragen. Der Herr, euer Gott, hat euch zahlreich werden lassen und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Der Herr, der Gott eurer Väter, fügte zu euch noch 1000-mal so viel, wie ihr seid, hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. Wie könnte ich allein eure Bürde und eure Last und euren Rechtsstreit tragen.
Und ihr kennt das, dann wird eine Entscheidung getroffen, dass man Leute findet und sie in Einheiten teilt und dann nicht mehr alle Rechtsgeschichten zu Mose direkt kommen, sondern eben auch Unterrichter da ernannt werden. Ja, Mose ist ja eigentlich dabei, die Geschichte des Volks zu beschreiben, aber jetzt geht es um einige Verse nur darum, wie sie organisiert wurden. Warum ist das ein Teil dieses Rückblicks, dem er da so viel Bedeutung beimisst, offenbar?
Ja, man fragt sich, was Mose gemacht hätte, wenn er diese Entscheidung nicht gemacht hätte, all die 40 Jahre in der Wüste. Aber die Beschreibung in 2. Mose 18 zeigt ja deutlich, dass offensichtlich nicht Mose selbst draufgekommen ist, sondern dass sein Schwiegervater derjenige war, der das angestoßen hat. Und da ist sicherlich auch vielleicht dann eine Menge Weisheit drin, dass eben ein etwas älterer Mann diesen Weitblick hatte und gesehen hat, dass das über eine Überforderung wäre und dass er eben dann diese neue Struktur empfohlen hat. Mhm. Und zugleich ist es eben auch ein gutes Miteinander. Es zeigt, dass dieses große Volk, was ja auch immer noch gewachsen ist, dass sie strukturiert, dass sie organisiert sind, dass sie ihr Leben in kleine Einheiten runterbrechen, die handelbar sind von der Führungsstruktur her. Und
Sie waren ja im Hinblick darauf, dass Sie noch größer werden als Volk, war es ja dann auch wichtig. Ne?
Genau, und eben jede Gruppe und jede Bewegung, auch wenn sie im Entstehen ist, muss sich irgendwann eine Struktur geben. Und das war hier der Fall dann.
Warum hat Gott nicht gleich eine Struktur vorgegeben? Warum musste das erst der Jethro kommen und das empfehlen oder der Mose auf die Idee kommen?
Manchmal lernt man durch Erfahrungen am besten und am längsten. Mhm. Also ich denke, dass Gott hier Stück für Stück die Leute führt. Mhm. Vielleicht ist auch noch eine Komponente, dass man am Anfang so einer Abschlussrede, das mündet ja schließlich in eine Bundesrede, dass da der Mose klar macht, wer ist er eigentlich und wer ist dieser Gott? Es fängt ja vorher schon an mit, der Herr, euer Gott, redete zu euch. Und dann erzählt er was über sich. Aber nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen, er wäre der alleine gewesen, der sie jetzt aus Ägypten geführt hat, ins Land geführt hat und so weiter. Also sagt er, ja, wir haben uns das eigentlich vielfach geteilt. Ja. Mhm. Ich bin zwar der, durch den Gott dann redet, aber es ist Gott, der euch führt. Es sind die göttlichen Gebote und Gesetze, die diese Richter, die da eingesetzt werden, nach denen die agieren. Es ist nicht mein Gebot und mein Gesetz. Und das ist so üblich, glaube ich, dass man als eine Mittelsperson am Anfang klar macht, ich bin tatsächlich eine Mittelsperson. Mhm. Ich bin nicht der Anführer schlechthin.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also Mose ist hier auch demütig, tritt zurück. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass er ja gar nicht mehr lange leben wird. Das sind ja schon ist ja sein letztes Vermächtnis irgendwo, das fünfte Buch Mose. Und da zeigt er, wie das auf verschiedene Schultern schon gegeben wurde.
Und ich sehe auch hier, dass Gott seinem Volk sehr gnädig ist. Wir haben ja gelesen, diese Tragik eigentlich, innerhalb weniger Tage wären sie schon am Ziel, aber sie hatten sich anders entschieden. Und dann rennen sie noch weitere viele, viele Jahre, Jahrzehnte, 40 Jahre sagen wir, durch die Wüste. Und Mose wird sie ja daran erinnern, dann die Schuhe sind nicht kaputt gegangen, die Kleider, ja, wo hätten sie denn hernehmen sollen, ja, sind nicht verschlissen. Und sie sind trotzdem zahlreich geworden. Das hatte Gott ja seinem Volk versprochen. Das hatte ja Abraham schon versprochen. So zahlreich wie die Sterne im Himmel. Und da zeigt sich auch ganz klar Gottes Gnade. Er hält seinen Bund, er hält sein Versprechen. Mhm. Sind Sie bereit, es anzunehmen?
Mhm. Ja, wir können wieder etwas lesen. Es geht dann mit der Geschichte weiter. Sie sind wieder am Horeb und brechen von dort auf ab Vers 19. 19 bis 23. Wer könnte das mal lesen?
Kann ich mal. Ja.
Danke.
Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf die Straße zum Gebirge der Amoriter, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis nach Kadesh Barnea. Da sprach ich zu euch, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben wird. Sieh her, der Herr, dein Gott, hat dir das Land hingegeben. Zieh hinauf und nimm's ein, wie der Herr, der Gott deiner Väter, die es zugesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Da kamen wir alle zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns hersenden, die uns das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf den wir hineinziehen sollen und die Städte, zu denen wir kommen werden. Das gefiel mir gut und ich nahm von euch 12 Männer, von jedem Stamm einen.
Ja, der Horeb, die 11 Tage Reisen, sie sind jetzt an diesem Ort. Wenn man diese Geschichte in 4. Mose 13 nachliest, dann stellt man fest, dass dort sie ein bisschen anders erzählt wird. Gott gibt dort den Befehl, Kundschafter auszusenden. Hier wird so dargestellt, dass das Volk die Idee hat und Mose findet es dann gut. Jetzt frage ich euch, wie erklärt ihr euch diesen Unterschied? Wie geht ihr damit um?
Also wie auch manchmal in den Evangelien, dass möglicherweise beides drin war. Nur der eine, jetzt erzählt er diesen Aspekt, weil sie da sind und sagt ihnen, dann hat es entweder Gott danach bestätigt oder vorher, aber Gott hat das auch gesagt. Sonst hätte das Mose wahrscheinlich nicht gemacht oder erst gefragt.
Genau, ich würde es also auch als Ergänzung sehen, nicht als Widerspruch. Ja. Offensichtlich waren sich eben alle Parteien einig, sozusagen, Gott, Mose und das Volk, dass sie diesen Weg wählen würden oder wählen sollten. Mhm. Und dass das ein wichtiger Schritt ist, um dann auch weiterzugehen und erstmal eine Rückmeldung eben von dem Land zu haben, auf das sie gewartet haben.
Mhm. Mose gibt noch einige Male im 5. Mosebuch so ein paar Zusatzinfos, wenn man allein an die 10 Gebote denkt. Mhm. Also da wird manches sagen, ändert er ja gewaltig. Aber er bringt es so zusätzlich dazu. Und ich finde, man darf nicht vergessen, dass Mose hier ein exzellenter Prediger ist. Er hat jetzt das Volk schon viele Jahre geführt als Pastor in der Wüste. Und jetzt in seiner pastoralen Art spricht er auch nochmal zu dem Volk. Und ich vermute fast, er hat da auch gewisse Absichten dahinter, um die Leute da mit hineinzunehmen. Ihr wart dabei, ihr habt es gesagt, ihr wolltet es so machen. Nachher habt ihr gesagt, nein, wir wollen nicht und so. Also so ein bisschen das Volk auch konfrontieren damit, obwohl ja viele von den Leuten damals schon verstorben sind. Mhm. Da nimmt sie mit hinein in die Geschichte und produziert auf ihnen so die beste Möglichkeit, dass sie sagen, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ja sein Ziel zum Schluss. Ne? Mhm. Also anders wie vorher.
Also er setzt die Betonung vielleicht ein bisschen anders, einfach aus bewussten Gründen. Das ist interessant. Ja, ist ja auch oft in der Bibel so, dass vielleicht die Leute etwas wollen und Gott dann danach sagt, das ist gut und dann den Befehl gibt. Ja? Und das eine berichtet dann nur den Befehl und hier wird der andere Aspekt betont. Ja, dennoch geht das mit den Kundschaftern ja nicht gut aus. Möchte das jemand vielleicht kurz nochmal zusammenfassen? Was ist da passiert, als diese 12 Kundschafter ausgesendet wurden? Das sind die Verse 24 bis 28. Kann sie auch nochmal kurz lesen?
Sie kamen zurück, sie hatten eine tolle Weintraube dabei, sie hatten Granatäpfel dabei, sie hatten Feigen dabei, alles wunderbar. Aber dann kam das Aber, also dieser Ausschuss von 12 Leuten, da stand es dann 10-2, dass sie gesagt haben, also wir schaffen das nicht, die Völker zu besiegen, wir schaffen das nicht, das Land einzunehmen, weil das sind Riesen und das geht über unsere Kraft. Und Josua und Kaleb haben versucht, dagegen zu halten, gesagt hat, mit Gottes Kraft schaffen wir das schon. Aber die Mehrheit hat dann irgendwie den Ausschlag im Volk gegeben und eine negative Stimmung aufkommen lassen. Mhm.
Ja, war es da überhaupt gut, Kundschafter auszusenden, habe ich mich so gefragt. Ja? Warum wurde dieser Vorschlag dann auch von Gott so unterstützt, wenn ja irgendwo auch klar war, dass es so enden würde? Was meint ihr?
Also militärisch ist das sicher die beste Variante. Schau dir mal an, wo du rein willst. Ne? Guck dir mal an, was ist der beste Weg, wo sind die Städte, welche muss man erobern und so weiter und so fort. Ja, hat Gott es gewusst, dass die da so agieren? Natürlich. Wäre vielleicht vielleicht ist das immer noch besser, als wenn das Volk reingegangen wäre und dann im Krieg verzagt hätte. Vielleicht wären da viel mehr Leute umgekommen. Ich meine, damals sind auch in Kadesh Barnea einige umgekommen, aber man weiß nie, was noch passiert wäre, hätte das anders gemacht.
Ja, und Vers 22 sagt ja auch tatsächlich, dass der Zweck der Kundschaftung war, dass sie das Land erkunden und den Weg sagen, auf den sie hineinziehen sollen. Also es war nicht nur das Ziel, Trauben mitzubringen, ja, sondern es ging eigentlich darum, dass sie so den Weg schon finden, wie man reingehen soll. Und das scheint aber völlig in den Hintergrund zu rücken. Man hört da nicht mehr, dass sie sagen, so und so sollten wir es angehen, sondern sie haben einen völlig anderen Schwerpunkt dann gewählt, oder?
Das ist sowieso komisch. Da bringen sie die besten Früchte des Landes zurück. Warum machen die das, wenn sie nachher sagen, wir können eh nicht hinein? Erst macht man den Leuten buchstäblich den Mund wässrig. Ne? Sag mal, aber Leute, das ist off limits für uns. Also, versteht es nicht ganz, warum sie das gemacht haben.
Vielleicht war es einfach so eine Art Prüfung, trotz dieser Umstände, die nicht gut aussehen, dass die Leute dort vielleicht militärisch gut drauf sind, dass die befestigte Städte haben, trotzdem Gott zu vertrauen, dass es möglich ist. Und 2 haben sich dafür ausgesprochen und 10 dagegen. Und man hätte ja auch auf die 2 hören können, als auf die 10. Das ist so diese Tragik.
Von der Idee der Prüfung ist das nichts Neues. Das sehen wir die ganze Zeit, auch bei Mose. Ob das jetzt mit der Bundeslade war, der Priester oder das Rote Meer oder Jericho oder so. Gott hat immer herausgefordert, immer wieder den Glauben. Leider hier haben sie kläglich versagt. Aber immerhin 2 waren positiv. Nur 2 richten manchmal nicht genug aus.
Ja, das stimmt. Wir können in Vers 29 auch sehen, wie Mose versucht, sie dann auch zu ermutigen. Lesen wir mal Verse 29 bis 35. Könnte das jemand wieder lesen? 5. Mose 1, 29 bis 35.
Ich sprach aber zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und trotzdem glaubtet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht, der auf dem Weg vor euch herging, euch die Städte zu weisen, wo ihr euch lagern solltet bei Nacht im Feuer, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen solltet, und bei Tag in der Wolke. Als aber der Herr euer Geschrei hörte, wurde er zornig und schwor und sprach, es soll keiner von diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Mhm. Außer, das willst du nicht, dass man es lässt, gell?
Ja, okay. Irgendwo muss man... ja. Wie versucht Mose jetzt dem entgegenzutreten, dieser Angst, die sie haben, diesen Gerüchten, von denen du schon gesprochen hast, wie versucht er, das Volk Israel zu ermutigen?
Er erinnert sie an die Geschichte eigentlich. Ja. Er weist sie darauf hin, dass sie doch schon tolle Erfahrungen mit Gott gemacht haben und wird auch später noch einiges hinzufügen und erinnert sie im Grunde an das. Es sind, wenn man sich das so überlegt, sind ja einige tatsächlich jetzt dabei, die vielleicht diesen Durchzug nur so damals durch das Schiff, sage ich mal so, verschwommen vor Augen haben. Sie waren ja vielleicht noch kleiner. Mhm. Ja. Aber doch erinnert sie daran und sagt, Gott hat damals für uns gekämpft und dasselbe macht er jetzt auch. Mhm. Also habt keine Angst.
Also eine Geschichtsstunde in der Geschichtsstunde.
Wenn wir das jetzt natürlich aktualisieren würden für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben, dann heißt das, wenn Gott schöne Wunder macht, ist das nicht nur schön, lieber Gott, danke, es hat uns geholfen, wir loben und preisen Gott, sondern es ist genauso wichtig, dass wir das als Erfahrung nehmen, auf die wir bauen, im Lernprozess. Das verlangt Gott. Mhm. Wenn wir das nicht tun, ist die Konsequenz groß. Also es ist hier wieder so, wie letzte Woche in der Sabbatschule, es geht um Beziehung und die nimmt Gott äußerst ernst. Ja, weil die zeigt, da ist ja überhaupt null Vertrauen, obwohl er so sichtbare Wunder getan hat. Das war ja wahrscheinlich noch dramatischer, was sie in Ägypten erlebt haben, wenn der Pharao mit seiner Armee kommt. Jetzt sind die Angreifer. Aber dort war vorne das Meer und hinten, ja, das war ja noch größer eigentlich. Mhm. Und Gott ist traurig und verärgert, also jetzt menschlich gesprochen. Und es kommen Konsequenzen draus. Obwohl, vielleicht war noch eine Chance. Es wirkt fast so, als würde Mose noch versuchen, was zu retten. Aber es ging nicht. Sie waren trotzdem, er hat noch gewirkt. Prophetisch, seelsorgerlich, ja. Und dennoch nichts, ja. Obwohl er sie erinnert.
Also Gott erwartet tragisch. Irgendwie auch, dass wir auf der Geschichte aufbauen, ne? Ja. Dass wir.
Bewusst, ja, obwohl er sie erinnert. Halten. Mose geht noch mal ran und nichts. Bringt nichts. Mhm.
Nee. Ja, menschlich betrachtet ist es ja verständlich, dass man dann Angst hat vor so einem Volk. Sie waren jetzt ja vielleicht auch keine trainierten Krieger, so stelle ich es mir zumindest vor. Und trotzdem macht Gott ihnen jetzt Vorwürfe. Die Frage, die ich mir gestellt habe, kann dann so Angst auch Sünde sein?
Wenn sie am Ende dahin führt, den Willen Gottes nicht zu folgen, ganz klar.
Ich werde da vorsichtig, ich weiß nicht, Angst ist ein Gefühl, sind gewisse Gedanken, die einen sich da einschleichen, die das Herz eng machen. Ist das schon die Sünde oder so, wie du jetzt dann sagst, wie ich damit umgehe? Ich meine, dass sie Angst haben, ist irgendwo verständlich, oder? Und auch dieses Volk, zu dem er jetzt spricht, ich meine, Mose macht das ja, denk bitte dran, aus einem Grund, warum er das erzählt. Die haben ja dieselben Gedanken nachher dann. Die tun das ja noch einmal wieder erleben, was sie damals erlebt haben, müssen aber zu dem Schluss hoffentlich gelangen, mit Gottes Hilfe können wir ins Land. Und Mose geht mit ihnen noch einmal diese Gedanken durch und zeigt, wo hättet ihr anders jetzt damals reagieren können oder eure Fehler anders reagieren können. Wie wollt ihr es jetzt machen? Ich glaube, Angst an sich ist vielleicht noch nicht die Sünde. Schöner wäre es natürlich, sie hätten keine Angst und wären immer nur mutig. Und sagen, mit Gott, was kann mir passieren? Kann ich über Mauern springen, kriegsvoll zerschlagen? Aber so einfach ist das nicht immer im menschlichen Herzen.
Das kennen wir, denke ich, auch, ne, in unserem Leben.
Also was Gott Ihnen oder Mose noch vorwirft irgendwo, denke ich, ist, dass Sie eben offensichtlich ja den Blick hatten, dass sie es aus eigener Kraft schaffen müssten oder dass sie sich selbst mit den Feinden verglichen haben, ohne die Komponente Gott mit einzubeziehen. Das war eben der Fehler damals, obwohl sie ja in den wahrscheinlich ca. 16 oder 18 Monaten, die das nur waren, zwischen Auszug aus Ägypten und diesem Kadesh Barnea, dass er eigentlich noch relativ frisch war alles. Das war ja nicht Jahrzehnte her, das war Monate her. Und sie haben die Wunder erlebt mit dem Manna und auch mit den Ägyptern eben, die geschlagen wurden. Und trotzdem ist die Stimmung so gekippt in dieser Situation. Mhm. Und ich stimme zu, jetzt ist es eigentlich ähnlich mit einer neuen Generation. Ägypten ist schon relativ weit weg für die. Mhm. Sie haben allerdings nach Kapitel 1, Vers 4, was wir gelesen haben, auch kurz vorher schon einige Erfolge gehabt. Sie haben schon einige Könige der Amoriter besiegt. Und von daher und auch vielleicht aus den Lehren, die sie von ihren Vätern gezogen haben, sind sie jetzt offensichtlich bereit, auch dieses Vertrauen in Gott zu investieren und mit ihm zusammen dann eben diesen Weg zu gehen.
Ich würde auch noch mal dieses Angstphänomen, was Martin sagt, ich würde es auch verstärken vom Neuen Testament, dass die Angst nicht das Problem ist, sondern wie gehen wir um? 1. Johannes 4, ja.
Furcht.
Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht ist nicht das Problem, wir kriegen Angst. Ja, aber die vollkommene Liebe, und interessant, wie Gott hier auch reagiert, wie ein Sohn, der Vater, er bringt diese liebevollen Bilder auch. Ja, oder später mit anderen Texten auf Adlersflügeln und so, sehr, sehr viel Liebe, die ihn zeigt. Sie haben Todesangst, er rettet sie, sie haben Todesangst, er rettet sie, ja. Besetzt Himmel und Erde in Bewegung, ja, schon beim Auszug aus Ägypten, setzt alles in Bewegung, um sie zu retten, ja. Und darauf beruft er sich. Und diese seine Liebe, und das ist jetzt das Problem, die Angst, oder sagen wir mal, die Liebe hat nicht gewirkt. Die Liebe haben sie nicht zugelassen, das Vertrauen. Und dann ist es unmöglich, die Angst zu besiegen.
Mhm. Er beantwortet ja auch dieses Thema der Angst und sagt, Gott ist gegenwärtig. Und da brauchen Sie nicht diese Angst zu haben. Dazu ermutigt er Sie ja. Ne? Mhm. Und wenn Sie jetzt diesen Schritt jetzt nicht gehen würden und sich von der Angst jetzt hemmen lassen würden, hätte es ja die Konsequenz, dass Sie nicht hineinkommen in das verheißene Land. Mhm. Das wäre tragisch. Mhm. Darum wendet er sich an die Geschichte und sagt, jetzt stehen wir wieder dort. Das ist so wie der Aufruf, ja? Wollt ihr jetzt hinein? Mhm. Oder wollt ihr weiter in der Wüste bleiben?
Ja, Angst ist immer ein schlechter Berater. Aber es ist ein natürliches Gefühl, das hier auch verständlich ist. Was mir aber schon hilft, ist, wenn ich diese Geschichte noch mal in 4. Mose 13, 14 nachlese. Denn da sieht man, dass Mose hier in seinem Bericht auch vieles weggelassen hat, was sich damals noch zugetragen hat, bevor Gott so zornig auf sie wurde eben. Und vielleicht wollen wir da noch mal zurückblättern. In 4. Mose 14, diese Geschichte der Kundschafter, da ist einiges eben ausgelassen. Das sind so in den Versen 13 bis 19, und das ist nicht 13 bis 19, es geht Vers 1 schon los eigentlich. Vielleicht können wir das nochmal zusammentragen. Was ist damals so alles gewesen in dieser Situation, wo sie nicht in dieses Land reingehen wollen?
Also ich finde, in 4. Mose 14 und eben eigentlich beginnt es ja in Kapitel 13 schon, kommt sehr stark rüber, wie negativ Stimmungen das Volk beeinflusst haben. Da ist auch in Kapitel 13, Vers 32 von bösen Gerüchten die Rede, die aufgekommen sind. Mhm. Also da hat sich eben auch so die Nachricht weitergetragen worden, verselbstständigt, genau. Und eben, es wurde hinterm Rücken geredet vielleicht oder hinter vorgehaltener Hand, wie eben so Gerüchte entstehen. Dann ist ein bisschen Übertreibung dabei. Und das ist so eine Mischung, die eben dann tödlich sozusagen war. Mhm. Und das zeigt eben auch, wie soll ich sagen, die mangelnde Reife des Volkes irgendwie an dem Punkt. Und dass auch die Leiter des Volkes offensichtlich machtlos waren, dagegen irgendwas auszurichten.
Der ganze Prozess wird irgendwie nicht geschildert, wie man vom Bericht dann zu der Entscheidung kommt, dass man endgültig nicht geht. So muss man ja sagen, sie wollten ja dann doch gehen. Ne? Mhm. Das wird ja nicht erwähnt, die Nacht, in der sie weinten und den ersten Bericht mal auf sich wirken ließen. Dann der Morgen, der Bericht der zwei Guten, der wird da auch nicht erwähnt. Ne? Josua und Kaleb werden nicht erwähnt von Mose, oder? Habe ich das übersehen?
Mhm. Doch, das kommt dann 35 bis 38 in 5. Mose 1.
Okay, später ein bisschen. Ne? Ja. Oder was dann halt mit Josua und Kaleb passiert, in Vers 10, in Kapitel 14, 4. Mose, sie wollen sie steinigen und dann der Aufbruch, den sie dann da machen, um jetzt dann doch mit eigener Kraft und Gewalt das Land einzunehmen. Mhm. Verrückt, ohne Gott. Ne? Also die sind da durch eine richtige Gefühlsachterbahn gelaufen und haben überhaupt nicht mehr auf Gott gesehen in dem Moment.
Sie wollten sich auch einen neuen Führer suchen, der sie zurück nach Ägypten führt. Das ist ja eigentlich auch skandalös war. Und
das ist ja auch interessant, also auch gegen Mose und Aaron. Ja, wenn man sich nicht Gott traut über ihn, aber dann sagen wir alles. Ja, wie, im Prinzip wie schlecht Gott ist, haben sie auch gesagt. Ja. Und am besten wir steinigen sie und wir wollen zurück nach Ägypten, lieber da sterben als das. Das heißt, nichts erwähnen sie, was Gott für sie Gutes getan hat. Diese gewaltige, einzigartige Rettung, die Gott nachher sagt, wo hat man denn sowas jemals gehört, dass ein Gott so rettet? Ja. Nichts, also das ist so, wie du tust jemand was Gutes und jetzt schlägt er dir zurück, so über Mose, ja. Bring mal deinem Gott, eigentlich hassen wir ihn, eigentlich interessiert er uns.
Das war schon eine sehr krasse Abkehr von Gott auch und das kommt eben in dem Kapitel noch klarer raus. Im 5. Mose wird es ein bisschen einfach gekürzt, aber sie werden sich sicher trotzdem daran erinnern, was sie in diese Situation gebracht hat. Und was im 4. Mose 14 eben auch hervorsticht, ist dieses Gebet, das Mose dann an Gott richtet und Gott eigentlich vorhält, die Ägypter werden das hören, wenn du uns jetzt hier vernichtest mitten in der Wüste. Dein Ruf, Gott, steht auf dem Spiel. Mhm. Und Mose ist ja auch jemand, der sich selber oft dann sagt, vergib ihnen oder lösche mich aus, hat er im 2. Mose nach dem goldenen Kalb gesagt. Und auch hier tritt er für das Volk ein und Gott ist dann bereit, ihnen zu vergeben, aber die 40 Jahre bleiben als Konsequenz. Und die nächste Generation wird es dann erst erleben. Ja, eine große Tragik, die hier in dieser Geschichte drinsteckt. Und dann noch dieses Ende der Geschichte, wenn wir dann nochmal jetzt im 5. Buch Mose wieder, Kapitel 1 sind. Und Verse 41 und 42 lesen. Die Geschichte ist ja da noch nicht wirklich ganz ausgestanden, 41 und 42. Vielleicht kann auch nochmal jemand lesen.
Ich kann es lesen. Da antwortet ihr und sprach zu mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Und ihr alle habt eure Kriegswaffen umgegürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Aber der Herr sprach zu mir, sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet.
Ja, von der anfänglichen Angst scheint jetzt nicht mehr so viel da zu sein. Sie gehen, obwohl Gott jetzt sie warnt, davor zu gehen. Und wie endet das Ganze? In einem militärischen Fiasko auf jeden Fall. Ne? Sie werden da völlig zerstreut. Und ja, diese ganze Geschichte erinnert sie Mose hier, von Horeb bis Kadesh Barnea. Wir haben sie jetzt nochmal miterlebt. Mose spricht hier in seinem Rückblick zu einer Generation, die das eigentlich selber nicht erlebt hat. Aber er redet trotzdem immer von euch und von ihr. Warum tut er das? Er hätte ja sagen können, eure Väter wollten da nicht gehorchen und eure Väter haben das gemacht oder jenes. Das wäre ja vielleicht etwas fairer gewesen denen gegenüber, die hier sind.
Genauso hätten sie ja auch sagen können, betrifft uns nicht, betrifft unsere Väter. Ja. So wie manche auf die Idee kommen könnten, wenn ich Adam oder Eva gewesen wäre, dann hätte ich mich nicht versuchen lassen oder so. Ja. So einfach ist es eben nicht. Mhm. Wir sehen, dass diese Geschichte nicht nur für die Menschen damals ist, sondern natürlich auch für uns heute. Mhm. Oft passiert es uns, dass wir vielleicht auch aus Angst heraus uns dazu verleiten lassen, Dinge nicht zu tun, obwohl sie richtig wären. Ja, die Angst an sich ist nicht sündig. Jesus selber hatte auch Angst und hat nicht gesündigt. Aber es hemmt uns und wir tun dann Dinge, wo wir uns selbst nur schaden.
Das ist so dieses biblische Prinzip, ihr seid dabei gewesen. Wenn Gott einen Bund mit dem Volk schließt, dann ist es so zu verstehen, dass alles, was dem Volk passiert, egal zu welcher Zeit, macht er mit den Leuten, die in dem Bund stehen. Also nochmal, wir waren sozusagen dabei damals, als Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat auf die ersten Christen und diesen Bund in eine neue Phase übergeleitet hat. Das haben wir erlebt. Ja. Und dieses mit hineinnehmen, das macht auch etwas mit Menschen. Wenn Menschen sich identifizieren mit dieser Geschichte, handeln sie ganz anders. Auch heute ist das noch wichtig genug, immer wieder Ereignisse in der Vergangenheit bewusst zu machen, dass sie nicht aus unserer Erinnerung kommen, auch aus der jüngeren Vergangenheit, damit wir auch heute noch anders agieren als vielleicht vor 70, 80 Jahren. Und dazu ist es wichtig, dass man sagt, das ist deine Geschichte auch. Du bist auch davon betroffen, auch ein Teil davon. Auch wenn du die Gnade der jüngeren Geburt hattest, die das mal jemand ausgesagt hat. Ne?
Ich habe auch an diese Zeit des Zweiten Weltkriegs denken müssen, für die man zwar nicht selber irgendwie mit beteiligt war, aber doch irgendwie eine Verantwortung daraus erwächst, auch für Generationen später. Und zumindest das anders zu gestalten. Und auch hier nicht nur das Negative soll man natürlich dann sich mit hineinnehmen, sondern auch die Verheißungen und Versprechen gelten dann auch denen, die sie hören. Und da sind sie auch genauso mit hineingenommen.
Ja, Gott nimmt alle mit ins Boot sozusagen. Und also ich wäre sehr neugierig, auch zu erfahren, wie das so gelaufen ist damals, welche Erfahrungen die gestorben sind in der Wüste, ihre Erfahrung weitergegeben haben an die nächste Generation. Waren sie verbittert? Haben sie es schließlich akzeptiert? Haben sie Frieden gefunden? Wie haben sie es ihren Kindern erzählt? Das sind alles so auch spannende Fragen, die ich eben auch, wie du schon gesagt hast, Zweiter Weltkrieg und so. Wenn ich daran denke, meine Eltern waren 18, als der Zweite Weltkrieg begann, und mein Vater ist mit 30 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Die beste Zeit seines Lebens war Weltkrieg und Kriegsgefangenschaft. Ja? Und doch kann man im Nachhinein sagen, er war dankbar, dass er überhaupt den Krieg überlebt hat. Hätte auch ganz, ganz anders kommen können, dann wäre ich heute nicht da. Und so diese Dinge zu spüren, das kitzelt einen so ein bisschen, das zu erfahren. Aber die Bibel berichtet uns natürlich jetzt keine Details darüber. Aber die Hoffnung ist eben, dass auch diese neue Generation das gut bewältigt hat und irgendwie auch die Vergangenheit ihrer Eltern irgendwie da was Positives mit rausgenommen hat.
Ja, wir sehen einfach, welchen Wert es hat, uns mit Geschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Den Rückblick zu haben, auch unseren eigenen Glaubensweg, den Glaubensweg von Generationen vor uns, unsere Geschichte als Gemeinde. Und auch aus der Weltgeschichte kann man vieles lernen. Und das macht sich Mose hier zunutze. Und das nützt letztlich auch uns, wenn wir das fünfte Buch Mose studieren.
Natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den Krieg auch, neigen wir noch mehr zum Individualismus. Wir wollen nicht die Schuld unserer Väter tragen unbedingt. Ja, das sah man ja auch in den Studentenrevolten, in verschiedenen Sachen, die passiert sind im deutschsprachigen Raum. Aber vielleicht wird sich das ändern durch die Umweltzerstörung. Da sehen wir wieder das Globale, ja, das Kollektivdenken, unsere Generation und so weiter. Vielleicht wird es da wieder stärker. Damals war es anders.
Irgendwo gehören doch wir alle zusammen, auch mit den Generationen vor uns, und wir bauen auf sie auf. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir wollen es noch abschließen mit einem Gebet, und Thomas, du wirst mit uns.
Allmächtiger Gott, unser Herr und unser Heiland, wir durften miteinander diese Geschichten betrachten und dürfen lernen aus der Geschichte. Und da bitten wir dich, Herr, dass du als Gott der Geschichte unser Leben, unsere Geschichte lenkst. Wie wir gelesen haben, hast du dein Volk ermutigt, dass sie keine Angst haben müssen, denn du bist gegenwärtig. Und so dürfen auch wir heute darauf vertrauen, dass du in unserem Leben da bist und dass wir nicht der Angst im Raum geben müssen, sondern auf dich schauen dürfen und darauf vertrauen dürfen, dass du, der du das gute Werk angefangen hast, das auch vollendest und uns den Sieg schenkst und uns führst in das verheißene Land. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.